Hallo und herzlich willkommen zum Commander Kompass oder Magic allgemein. Wie wir bereits vom Titel selbst fast schon erklären können, machen wir heute so eine bisschen tatsächlich einen Starter-Guide. Wie startet man überhaupt in Magic, in das Hobby, das wir alle haben? Und mit wir alle meine ich zum Beispiel Leute wie Jochen Bredinger.
Achso, ich dachte, es geht um was ganz anderes. Sorry, ich habe mehrere Excel-Tabellen zu Steuerrecht in Italien vorbereitet. Nein, ich freue mich natürlich, dass wir über Commander und Einstieg in Commander reden
können. Ihr dachtet ja, der Steuerhinterziehungskompass. Ja. Aber okay. Und wer auch Steuerhinterziehung betreibt, oder hoffentlich nicht, Commander
To be fair, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie eine Steuererklärung gemacht, weil es bisher aber auch nie nötig war, weil ich noch nie in irgendeiner Form da irgendwas großartig schreiben musste. Hi, ich bin Matze.
Hi Matze. Und jetzt weißt du, wie Freddy das mit all unseren Gästen macht. Er inkriminiert sie mit irgendwelchen verschiedenen Graden von Straftaten.
Ja, natürlich. Ist es auch die einzige logische Möglichkeit, Gäste anzumoderieren.
Ne, das geht gar nicht anders. Das muss so sein. Und jetzt dazu ein eigentliches Thema, anlässlich eben von dem, was hier gerade passiert. In Magic scheint es ja, dass es gerade wieder so einen Push gibt von Wizards of the Coast, mehr neue Spieler und Spielerinnen reinzubringen. Sei es jetzt durch das Warhammer Precon, wo halt endlich Universes Beyond kommt, also Warhammer-Spieler zu Magic zu bringen. Dann kommen Commander-Starter-Decks raus, im Gegensatz zu den normalen Commander-Decks demnächst. Und es gibt noch ein bisschen so einen Post-Malone-Hype wegen Secret Lairs, die Leute mögen Post-Malone.
Das ist, kann man sagen.
Genau.
Er ist ein sehr beliebter Künstler.
Er ist ein sehr beliebter Künstler. Was man von den Secret Lairs selbst haltet.
Es sind keine sehr beliebten KünstlerInnen.
Ja, die finde ich auch nicht so gut, aber Post Malone scheint ja ein netter Kerl zu sein, insofern. Genau. Wenn nette Leute Magic spielen, ist daran ja nichts Falsches.
Absolut nicht.
Genau, und es geht tatsächlich hier hier lerne ich die Regeln, um Magic zu spielen, sondern es geht hier tatsächlich, wie finde ich eine Spielgruppe, welche Produkte sind gut, wo mache ich meinen ersten Start überhaupt, in Kontakt zu treten und was braucht man eigentlich alles fürs Magic-Spielen, außer halt die Karten.
Die sind immer schon mal ganz gut, wenn man Lust hat, ein Kartenspiel zu spielen. Dann sollte man zumindest einen Teil dieser Karten haben oder jemanden kennen, der sie hat.
Lass Wizards noch ungefähr 5 Unsets Zeit, dann brauchst du nur ein Handy, einen Würfel und eine Actionfigur von einem Velociraptor und dann kannst du schon Magic spielen. Wird aber bestimmt auch irgendwie lustig.
Ja, super. Ich bin der größte Fan von Unsets.
Dauert ja noch 5 Jahre, keine Sorge.
Apropos, Commander Amateur, Matze, kann man vielleicht auch mal vorstellen, was du eigentlich machst?
Du hast doch schon gesagt, dass er Steuerhinterziehung begeht.
Eben, für mehr bin ich im Internet auch nicht bekannt. Mein Name ist Matze, ich benutze männliche Pronomina und ich bin seit inzwischen 6, 7 Jahren, wenn nicht sogar schon länger, Podcaster. Und zwar bin ich im Podriders-Netzwerk, das ist ein Netzwerk aus verschiedenen eben Podcasts, die sich zusammengeschlossen haben. Dabei sind sowas wie True Crime Germany oder Ende mit Schrecken. Und ich moderiere da einen Filmpodcast, den Schaubefehl, der gerade auf Pause liegt, zusammen mit Kollege André Hecker. Ich moderiere Welle Nerdpol, wenn es gut läuft, monatlichen Popkultur-Podcast. Und sonst bin ich jetzt wieder bei Echsen und Keller, D&D Actual Play. Ich leite eine Runde Wild Beyond the Witchlight, da kam jetzt die erste Folge raus, sehr wild. Und eben, warum ich hier bin, ist dann Commander Amateur. Denn ich hatte vor 1,5 Jahren, 2 Jahren knapp, kam ein alter Schulfreund mal vorbei und meinte so, ey, ich hätte mal Bock, wieder mit Magic zu zocken. Na, ihr habt doch irgendwie eine Spielrunde. Was macht ihr denn da? Ja, wir spielen Commander. Kannst du mir das mal erklären? Und das wurde dann ein sehr langer Abend. Und da war dann so ein bisschen die Idee geboren, okay, irgendwie könnte man das ganze Jahr ein bisschen verwursten zu so einer Art eben, ja, aber Kollege Fritz hatte das damals, glaube ich, genannt, eine Art Unikurs, dass man halt pro Folge immer so einen Schritt weitergeht in seiner Reise. Von diesem Grundkonzept ist das Ganze ein bisschen inzwischen abgekommen, aber trotzdem soll es ein Commander-Kompass-ähnlicher Podcast, der natürlich ist nicht so gut wie euer.
Würde ich auch hoffen.
Es soll einfach ein Format sein, was vor allen Dingen Leuten, die vielleicht nicht ganz so tief in der Materie stecken, so einen schönen Überblick geben, was es gibt für Strategien oder für Commander. Und ja. Und einmal in der Woche baue ich Budget-Decks, was sehr anstrengend ist, also auf die Dauer. Und ich fand es auch sehr lustig. Irgendwann meinte jemand mal, kaufst du dir die Karten dann auch alle? Ich so, nee, ich baue das wirklich nur online, gucke, ob es sich vernünftig spielt. Und das sage ich aber auch immer im Podcast, weil ich bin schon jemand, der sehr viele Karten hat. Hinter mir im Schrank stehen diverse Dinge.
Das Strixhaven-Buch steht da auch von Dungeons.
Ja, genau. Es ist vielleicht ganz zufällig da gelandet. aber das, ja, dass man nun wirklich jede Woche sich, weiß nicht, 100 Karten oder so holt, das Geld habe ich dann doch nicht.
Ja. Müsste man schon ein extrem niedriges Budget ansetzen, damit das irgendwie funktioniert.
Ich versuche das ja immer so irgendwo im 30-Euro-Bereich zu halten pro Deck. Und das klappt meistens auch erstaunlich gut. Aber selbst das ist halt, sind halt 120 Euro die Woche. Ja.
Porto.
Ne? Porto ist auch sehr
ja,
das Problem. Ja, noch weiter drunter gehen mit deinem Budget, damit das dann irgendwie auf 30 mit Porto und dem ganzen Zeug kommt. Und dann wäre es immer noch viel zu viel.
Eben. Das ist vielleicht auch ein Thema, auf das wir heute noch kommen, so Preise von Karten oder sowas, weil das ist eine Sache, die man, wenn man in Magic einsteigt, die man vielleicht nicht so auf der Pfanne hat.
Und über den Einstieg wollen wir auch gleich mal reden, so, wo starten mit Magic? Was ist der allererste Schritt, wenn es heißt, hey, ich möchte es mal anschauen, ich höre immer davon, ich habe vielleicht mal was angeschaut, ich habe in den Socials gesehen oder ich bin Warhammer-Fan und die Warhammer-Decks sind vor kurzem rausgekommen. Was mache ich als allererstes? Und ich denke, die allererste Gruppe, der allererste Punkt ist es einfach, die Spielsuche anzuschmeißen. Also wo finde ich die lokalen Spieler und Spielerinnen in meiner Gegend? Und ich mache mal gleich als allererstes den wahrscheinlich einfachsten Weg, überhaupt an eine Spielgruppe zu kommen, schaut, ob ihr in eurer Nähe über den FNM Wizard Store Locator ein Friday Night Magic habt.
Ja, das ist einfach und funktioniert.
Das ist meistens nämlich verbunden mit einem Play Store und einer Gruppe. Der Grund, weswegen ich das sage, denn naja, um Magic zu spielen, braucht man eben auch Leute, mit denen man spielen kann. Und das ist halt einfach immer so der Garant, dass da wenigstens man muss nicht unbedingt Commander-Spieler, es ist vielleicht nicht das Format, das man sofort in Auge fasst, dort so vorhanden. Aber meistens können diese Leute, die man dort trifft, einen weiterempfehlen an die Gruppe. Oder diese Connections formen, denn der zweitbeste Weg, würde ich mal behaupten, an Spieler und Spielerinnen zu kommen, ist WhatsApp.
Könntest du das bitte einmal ausführen? Ich bin gespannt.
Einfach random Leute anschreiben.
Ja, genau, random Leute anschreiben.
0173XXXXX, spielst du Magic?
Willst
du meine Kartensammlung sehen?
Das kann der Beginn einer wunderbaren Freundschaft werden.
Nee, tatsächlich finde ich, ist WhatsApp super nützlich, wenn man eben erstens mal schon eine Person kennt, aber vor allem in solchen Uni-Gruppen gibt es meistens Leute, die dafür Interesse haben oder Spielgruppen an Unis und die haben lokale WhatsApps oft. Und in diesen WhatsApp-Gruppen, auch wenn es, ich sage mal, für Pen and Paper ist, für eine Dungeons and Dragons-Gruppe, kann man gerne mal fragen, ob auch jemand Lust zusätzlich hat an Magic the Gathering und in 90% der Fälle bekommt man eine Antwort. Und das ist das Interessante, weil Magic-Spieler und Spielerinnen häufig auch daran interessiert sind, Leute zu, ich sag mal, rekrutieren, weil die brauchen auch neues Blut, das reinkommt, um neue Spieler und Spielerinnen zu haben, mit denen sie dann auch viel tauschen können und mit denen es auch dann Spaß macht zu spielen. Ne?
Das ist ja auch etwas, was in den letzten Jahren einfach sehr gut geklappt hat. Ich meine, wir hören jedes Mal wieder, wenn Hasbro irgendwelche Zahlen rausgibt, wie krass die Verkaufszahlen sind. Und das liegt nicht nur an Premium-Produkten, sondern einfach auch, weil die Spielerinnenschaft einfach krass steigt.
Und ist ein bisschen, also da muss man quasi sich die Oldschool-Klamotten anziehen, ein bisschen ins Boomer-Territorium wandern, aber man kann das auch auf Facebook tun, zum Beispiel solche Gruppen suchen.
Oh Gott.
Ja, die gibt es da auch. Ich habe mich jetzt als der älteste Mensch hier in diesem Trio, glaube ich, geoutet. Es gibt aber noch, also das ist ja, da muss man quasi einfach mal die Initiative ergreifen bei dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Ich glaube aber, es gibt vor allem bei Commander ist noch so der organische Weg, dass man so den Highlander macht, weil es wird, wie Freddy gesagt hat, es möchten Magic-Spieler und auch Commander-Spieler, weil die mehr Leute brauchen, um ein ordentliches Spiel zusammenzukriegen, möchten ja immer ein bisschen Neulinge rekrutieren. Das heißt, meistens, wenn gibt es so einen Mentor, nenne ich ihn jetzt mal in der Nähe, der merkt dann, oh, die Person, die könnte sich vielleicht dafür interessieren, dann kriegt man mal ein Deck geliehen, dann kann man sich das erklären lassen, ähnlich wie du es vorhin beschrieben hast, als dein Kumpel gesagt hat, erklär mir doch mal Commander. Und also so aus meiner Erfahrung raus ist, dann spielt man halt erstmal so ein bisschen zu zweit, das ist jetzt nicht unbedingt so super Commander, wie es halt vorgesehen ist, aber man kann das lernen und man möchte ja auch nicht, glaube ich, eine neue Person direkt überrollen, weil ganz ehrlich, wenn man jemanden mitbringt in so eine Runde, die man schon kennt und sagt, hier, der ist neu, der hat jetzt ein Precon, die Wahrscheinlichkeit, dass er da riesengroße Erfolgserlebnisse hat, ist halt jetzt auch nicht so riesig. Aber irgendwann
direkt die CEDH-Decks rausholen. Los geht's.
Gut, wenn du, die Art von Mentor bist, dann hast du aber auch Hardcore-Schüler, würde ich sagen. Nee, aber dann und so kann man dann halt sagen, ja, hier, pass mal auf, ich habe hier jemanden, der hat neu angefangen, ich nehme den jetzt beim nächsten Mal mit und dann wissen ja auch alle ungefähr Bescheid, was die Person so drauf hat. Es ist nicht schlimm, wenn man mal irgendwie was zurücknehmen muss oder wenn man irgendwie was nachfragt. Und dann wächst man so ein bisschen seitwärts in eine bereits bestehende Gruppe rein, wenn man sich nicht wie die Axt im Walde benimmt, was ich niemandem unterstellen möchte. Und so kann man dann so ein bisschen, es dauert zwar ein bisschen länger als das, was ihr jetzt gesagt habt, aber ich glaube, das passiert auch relativ oft. Man sieht es nur nicht so wirklich. Ich glaube, es fällt einem auch nicht so auf, wenn man selber gerade so in eine Gruppe reinwächst.
Aber das ist tatsächlich letzten Endes auch das, was bei mir oder bei unserer Spielgruppe einfach das Ding ist, einfach der Freundeskreis. Denn ich persönlich war nie in einem AGS spielen. So, ich hatte immer in irgendeiner Form ein, zwei Freunde, die Magic zocken. In der Podcast-Gruppe hatten wir einfach genau 4 Leute. So, und dann kam es halt irgendwann so, ja, wir haben halt immer Küchentisch-Magic gespielt, also 60 Karten, irgendwie ein Deck aus allen möglichen Sachen. Und irgendwann meinte jemand, hier, es gibt dieses EDH, das mögen viele Leute. Haben wir da mal Bock drauf? Ja, und ja, der Rest ist eine Geschichte aus vielen Tränen und vielen vergebenen Euro. Aber das ist eben so genau das Ding, wie es bei mir funktioniert hat. Und ich weiß auch, dass das relativ ungewöhnlich ist. Zumindest, dass man nicht jetzt einfach sich anguckt, dieses Magic ist interessant. Post Malone hat beim letzten Konzert darüber erzählt. Ich möchte es mir angucken. Dass man dann halt eher Glück hat, wenn jemand im Freundeskreis da schon ein bisschen bewanderter ist. Was ich jetzt zum Beispiel hatte auch, da ich im Vergleich zum Rest meiner Playgroup einfach ein bisschen intensiver das Hobby betreibe, wurde mir zum Beispiel auch angeraten, mal zu gucken, wo es denn Commander-Spielgruppen gibt. Und es gibt tatsächlich, ich habe nur mal den Vorteil, dass ich in der Großstadt lebe mit Hamburg, dass man, wenn man einfach Commander Magic Hamburg eingibt, dass es da durchaus einige Treffer gibt und dass man da irgendwie Spielgruppen findet oder in irgendwelchen Lokalen, die regelmäßig was anbieten. Oder eben auch, es gibt den Magic Fight Club, wo da war ich jetzt bisher erst einmal. Aber das ist dann einfach ein Raum, der so eingerichtet ist, dass man da sonntags und mittwochs, glaube ich, einfach hingehen kann, ab einer bestimmten Uhrzeit und sagt, hallo, ich möchte jetzt EDH spielen. Und meistens sind da dann auch genügend Leute. Und wie Freddy das eben gerade auch meinte, es gibt halt eine WhatsApp-Gruppe auch zum Absprechen und so. Und in größeren Ballungsgebieten ist das halt die andere Möglichkeit. Google ist da erstaunlich gut.
Was auch noch interessant ist, ist im Gegensatz zu dir, wo der eben aus einer Großstadt kommt, komme ich hier aus einem Dorf mit 2000 Einwohnern. Hm. Und das ist, und ich hab's trotzdem nicht so schwer gefunden, Leute zu finden, mit denen ich auch hier immer wieder spielen kann. Also, die sind dann halt über verschiedene kleine Käfer verteilt, über verschiedene kleine Dörfer. Aber wenn man sich halt dann mal trotzdem zusammenfindet, ist das halt sowas, wo man sagen kann, hey, da aus der nächsten Stadt, man kennt eine Person, die kennt eine Person und ruckzuck sind vier Leute zusammen. Also das geht auch, das hat meistens so einen Ketteneffekt. Vor allem, weil häufig haben auch Leute, die damals Magic in ihrer Kindheit gespielt haben, auch Bock, Magic zu spielen. Und es hilft vielleicht tatsächlich, wenn man sich mal am Pausenhof erinnert, mit wem er damals Magic gespielt hat oder wer Magic gespielt hat, um einfach mal die Leute zu fragen. Es ist überraschend effektiver, als man denkt.
Pausenhof-Magic mit Hosentaschenkarten.
Ah. Meine Decks waren immer scheiße, muss ich sagen. Damals, der Pausenhof-Jochen hat 5-farbige Decks gespielt, die der tödlichste Crap waren, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich habe mir dieses Deck mal gefunden wieder und dachte mir, was hat sich ein menschliches Gehirn bei der Kreation von diesem Haufen Unsinn gedacht?
Du, meine erste richtig krasse Hochphase war der erste Mirrodin-Block und halt Kamigawa, also der erste Kamigawa-Block damals. Und ich war mega geflasht. Oh, da sind Geister und die interagieren mit anderen Geistern und diesen coolen arkanen Zaubersprüchen. Und dann habe ich das gespielt und gespielt und gespielt und es war mir einfach egal, dass es am Ende nicht wirklich gut war. Aber nee, ich fand's cool.
Ich habe schon immer ziemlich böse auf den Deckel bekommen, deswegen habe ich dann festgestellt, dass es nicht so gut war, den Shivan Raptor zu haben, wenn alle anderen einen Shivan Drachen haben. Ich hoffe, diese Karte wird jetzt eingeblendet. Dann sieht man nämlich, dass der Shivan Raptor nicht mal ein Bruchteil so gut ist wie der Shivan Drache.
Aber ich glaube, damit haben wir schon mal wenigstens den ersten Schritt genommen. Im Zweifelsfall, also Online-Ressourcen oder FNM oder einfach über WhatsApp fragen oder Leute, die man einfach kennt. Sind die drei effektivsten Wege, überhaupt eine Spielerschaft zusammenbekommen. Und ich sag mal so, ab 2 Leuten kann man schon spielen.
Eben, und das ist nämlich auch nochmal die andere Sache, ne? Nur ganz kurz als Einwurf. Wenn man niemanden kennt, der es spielt, höchstwahrscheinlich wird man irgendwie im Freundeskreis eine Person haben, die da vielleicht auch Lust drauf hat und die dann einfach fragen. Und dann kann man sich schon zu zweit irgendein Produkt holen und gucken, wie das miteinander funktioniert. Das reicht ja auch schon.
Genau. Und dazu stelle ich eben noch kurz die Frage, mit was anfangen, mit welchem Format? Da wird sehr oft drüber nachgedacht, Commander oder doch was anderes. Da sage ich halt einfach, was euch interessiert, was euch erstmal am interessantesten vorkommt. Commander ist halt das 4-Spieler-Format, was das populärste ist an sich. Aber tatsächlich kann man mit kaum einer Formatwahl wirklich was falsch machen, es sei denn, man investiert natürlich direkt hart in irgendwas, aber ich glaube, das macht ja niemand, wenn man zu zweit ist und sich halt die erste Boosterbox teilt. Falls ihr die Möglichkeit habt, würde ich euch empfehlen, tatsächlich, hier die erste Produktempfehlung, falls ihr sie noch bekommt, das originale Jumpstart, nicht das mit den Affen drauf, das mit den Goblins und Hunden drauf.
Ja. Oder
da, wo nicht Dominaria draufsteht.
Oder das, was jetzt noch im Laufe des Jahres soll es noch kommen. Es kommt noch mal ein richtiges neues Jumpstart.
Ja, Jumpstart soll ja jetzt auch bleiben. Also es soll ja keine Ausnahmeerscheinung gewesen sein, sondern immer mal wiederkommen. Aber die Goblins und Hunde sind schon erstmal ein guter Anlaufpunkt.
Ich liebe dieses Produkt. Es hat so Spaß gemacht. Ich habe mir eine Boosterbox geholt, nachdem der Preis irgendwann mal runtergegangen war, weil die hatten ja tierische Produktionsprobleme und dann teilweise wurden absurde Preise für genommen. Und auch wenn wir sie nicht gespielt haben, es hat trotzdem einfach unendlich viel Spaß gemacht, diese Booster zu öffnen, weil diese Themen, die da drin waren, so gut kuratiert waren und auch einfach richtig geile Karten am Start waren. Mhm. Es ist einfach ein fantastisches Produkt.
Genau.
Ich würde auch übrigens sagen, dass wenn man so ein bisschen guckt, wenn man selber die Person ist, die jetzt sagt, ich möchte gerne Magic spielen oder ich möchte Commander spielen, jetzt noch spezieller, wenn man also selber Menschen sucht, die das mit einem machen, dann kann man so ein bisschen so ein paar Tricks bei der Rekrutierung anwenden, weil ich glaube, die Leute, die man zum Beispiel so für Brettspiele begeistern kann, die sind auch am ehesten bei Commander dabei, weil das ist halt das, was die wollen offensichtlich. Das da an einem Abend da sitzen und dass es vielleicht nicht super hardcore um das Spiel an sich geht, sondern eher darum, dass man halt einfach ein bisschen quatscht, ein bisschen Spaß hat und man spielt dabei was. Und dann gibt's immer auch noch diesen einen Kumpel oder diese eine Freundin, die jeder hat, die super kompetitiv ist. Da sollte man vielleicht jetzt nicht direkt mit so einer sozialen Runde Commander am Anfang kommen. Ich glaube, die kann man tatsächlich eher mit so einem, weiß ich nicht, so einem günstigen Challenger-Deck oder sowas begeistern und dann einfach mal gegeneinander spielen. Und Jumpstart wäre so meine Sache für Menschen, die, wo man weiß, okay, die kann man für Magic begeistern. Die haben vielleicht einfach Spaß an diesem, wie nenne ich es am besten? An diesem bunten, knalligen Chaos-Faktor, weil das ist ja eigentlich das Coole an Jumpstart. Da hast du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, phyrexianische Hunde, die gegen Vogelpiraten kämpfen. Und das ist halt jetzt für den super kompetitiven Menschen vielleicht nicht so mega interessant, weil das ist halt, das holt ihn vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Spaßlevel ab. Für den Brettspieler ist es jetzt vielleicht, weil es nur zu zweit dann erstmal ist, aber wenn du die Person hast, die auf geile Artworks und sowas abfährt, dann kannst du die mit dem Jumpstart-Booster, mit dem Goblin und dem Hund, da hast du direkt auch schon die Beschreibung, weil wenn Leute auf Goblin und Hund anspringen, do it.
Ja. Und ich würde gar nicht mal so sehr sagen, dass das auch für Veteraninnen und Veteranen nicht Spaß machen kann, weil man öffnet ja trotzdem coole Legenden. Also wenn Leute schon im Spiel drin sind, öffnet man ja trotzdem coole Karten, wertvolle Kartenkarten, die man wollte und spielt direkt mit denen. Also man bekommt ja schon das erste Mal, wo man damit anfasst, auch so, oh, ich wollte den schon lange ausprobieren und ich habe direkt meinen Test, auch wenn ich schon lange spiele.
In meiner Box waren eine Sheol Jared und eine Rise of the Dark Realms und ich bin halt komplett ausgetickt hier. Das war schon ein bisschen gut. Ich glaube, ich bin da ein bisschen mehr Hardliner ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Aber wenn man wirklich mit Magic anfängt, halte ich Commander für ein äußerst ungutes Format. In erster Linie, wenn das eine Person ist, die erstmal nochmal verinnerlichen muss, was ist Trampelschaden? Was kann jetzt eine Kreatur mit Eile überhaupt? Dann sitzt du da zu viert und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich spiele dieses Spiel auch in Commander jetzt schon ein paar Jährchen und trotzdem übersieht man immer irgendetwas. Und dem Boardstate eines 4-SpielerInnen-Spiels zu tracken, ist so viel schwieriger als in einem 1-gegen-1. Und deswegen kann ich es mir durchaus vorstellen, dass da der Frustfaktor einfach noch mal deutlich höher ist. Denn Commander ist ein sehr komplexes Format. Nur mal, das ist alleine dadurch, dass es halt mehrere Leute sind. Und die andere Sache, die andere Seite dieser Medaille, wenn man jetzt nicht unbedingt direkt mit Precons anfängt, da reden wir ja auch vielleicht gleich noch mal kurz drüber, sondern sich denkt, das, was cool ist an Magic, ist dieses Deckbauen. Ich glaube, so ein Singleton-Format ist für den Einstieg ein bisschen schwieriger, als wenn du einfach 60 Karten hast, du darfst von einem 4 Sachen nehmen und dann nimmst du einfach von die besten Karten, die du hast, mal 4. So, Punkt. Und dementsprechend würde ich sagen, Commander ist vielleicht für den Einstieg ein bisschen ungeeignet. Aber da ich zumindest Magic nun mal kannte, als wir es angefangen haben, weiß ich nicht, wie lang da der Weg ist.
Das wäre aber ich würde was, da würde ich direkt widersprechen, zum Beispiel.
Ich bin da auch deiner Meinung, dass ich denke, dass Commander an sich trotzdem eine große Informationsflut bietet. Ich denke, es gibt auch viel bessere Wege, ins Spiel einzusteigen, aber ich glaube, der Schritt von, ich habe 2, 3 Spiele auf Arena gespielt, was Magic Arena ist, ist der Online-Client für Magic the Gathering. Wenn ich da bereits 1, 2 Spiele gespielt habe und schon mal oder 3 oder die Keywords, den Standard an sich kennen, dann glaube ich, ist auch der Commander-Überflussnetz so schwer im Gegensatz zu anderen 1-gegen-1 Formaten, weil wenn ich schon meine ersten Spiele mal absolviert habe, dann sehe ich auch schnell eine große Bandbreite an verschiedenen Effekten, und in Magic machen sehr viele Effekte was Ähnliches und so kann ich sie leichter kategorisieren. Ich lerne über eine größere Bandbreite an Karten. Und da ist halt die Frage, welche Art von Lerner ist man? Und ich denke, viele Leute, die eben an Magic eh schon Interesse haben, sind eher Leute, die über Kategorien arbeiten können und für die das gar nicht mal so schwer, so schlimm ist, dass vor allem Karten nur einmal auftauchen.
Also ich bin bei dir, was den Deckbau angeht. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, vielleicht einfach mal, es gibt ja viele Leute, die sowieso schon Commander spielen, holen sich ja da auch öfter mal Precons. Also da kann man ja auch was ausleihen. Vor allem kann man dann auch tatsächlich, wenn man mehrere hat, sagen, hier, guck mal, das ist eher mit Kreaturen, das ist eher mit Zaubern. Ich würde euch aber bei der Komplexität insofern widersprechen, weil ich glaube, dass Commander die einzigartige Chance hat, dass es sehr viel, ähnlich wie bei Brettspielen, sehr viel Komplexität durch den sozialen Faktor ausgleicht, weil man an einem Tisch sitzt. Das ist selbst für erfahrene Spieler, ist dies mit dem Überblick manchmal noch ein Problem. Und gleichzeitig ist der soziale Faktor das, was Situationen verhindert, die im One-on-One sehr schnell einseitig werden würden. Weil wenn ich jetzt in einem One-on-One einfach schlecht starte, dann verliere ich dieses Spiel und ich komme auch nicht dazu, noch eine coole Karte zu spielen in allermeisten Fällen. In Commander ist es ja so, dadurch, dass man meistens jetzt nicht auf jemanden eindrischt, der zum Beispiel einfach Landdrops verpasst oder der gerade deutlich schwächer auf dem Feld ist, hat man, selbst wenn man das Spiel nicht gewinnt und sagen wir, selbst wenn man Vierter wird oder Dritter, aber man hat diese Chance, weil man eben erstmal nicht wichtig ist, so wichtig, dass man sofort zerstört wird, dass man immer noch im Spiel ist, was machen kann. Du ziehst Karten, du siehst dein Deck so Stück für Stück und du kannst immer noch sagen, okay, jetzt spiele ich Rise of the Dark Realms oder sowas und vielleicht bringt es dir gar nichts. Aber du hast was gemacht, was cool ist. Und wenn du im One-on-One spielst, bist du halt eher mal so, okay, also entweder gewinne ich das Spiel jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass es die ganze Zeit hin und her geht, das ist ja so der Best Case, wenn man sagt, das ist ein super spannendes Spiel. Aber ganz oft swingt es halt dahin oder dahin. Und das fand ich zum Beispiel als Anfänger immer eher frustrierend. Und das hat mich bei Commander super abgeholt, weil wenn dann die Leute sagen, ja, das ist Jochen, der spielt sein komisches Riesendeck. Es war am Anfang halt so. Dann konnte ich mir in Ruhe mein Deck anschauen, konnte was machen, konnte ein bisschen Removal machen, konnte gucken, was die anderen so am Tisch machen und dann jemanden mit Zerras Avatar wegklatschen. Dann habe ich immer noch verloren, weil mich dann sofort alle umgelegt haben. Aber ich konnte das machen, weil mich niemand auf dem Schirm hatte. Und das geht halt, finde ich, in diesem Vierspieler-Commander-Format sehr viel besser. Und das gleicht sehr viel aus.
Aber das ist ja auch eine Sache, die nicht Commander an sich ausmacht, sondern Multiplayer-Magic. Also, wenn es denn nicht 1-gegen-1 ist, sondern mehrere. Da gibt es ja auch unterschiedliche Sachen. Wie ich ja schon meinte, wir hatten zu viert einfach 60 Kartendecks gespielt.
Ja, das geht natürlich auch. Folgt ja den gleichen Regeln.
Genau. Keine 40 Leben und so weiter und so fort.
Nein, ich meine, es folgt den gleichen sozialen Regeln, dass man nicht jemanden nimmt, der sowieso schon schwach und frisch dabei ist und dann haut man ihm auf die Fresse, bis er heult. Also, es mag solche Tische geben, aber dann schämt euch. Schämt euch. Dann seid ihr einfach schlechte Menschen.
Ein Neueinsteiger. Lassen wir uns fokussen.
Fresh Meat. Jetzt seid ihr da. Ihr seid vielleicht beim ersten FNM. Ihr habt euer Format der Wahl gehabt. Es ist vielleicht Commander, weil andere Leute das dort spielen. Oder es ist der Booster Draft. Und ganz ehrlich, auch wenn wir nochmal gleich darauf kommen werden, Wichtig ist es, nicht eingeschüchtert zu werden, insbesondere bei sowas wie ein Booster-Draft, wo es heißt, ja, jetzt öffnest du Packs und du kannst Karten nehmen, dass du da alles richtig machst. Erstens, man wird nicht alles richtig machen. Zweitens, der Spaß, der dann am Spiel ist, und der Lernfaktor ist immens bei Drafts. Tatsächlich. Also, da ihr habt nach ein, zwei Drafts seid ihr manchmal besser als Leute, die seit einem halben Jahr bloß Commander spielen. So. was sind denn unsere Empfehlungen eigentlich dann für Produkte oder beziehungsweise Einsteigerprodukte, wenn Leute anfangen möchten? Weil das Große ist, sind ja diese vorkonstruierten Decks. Man sieht auf dem Bildschirm, ach, das ist das Menschendeck, das halt irgendwie heißt Human Overload, keine Ahnung.
Humans doing things.
oder das Dämonendeck mit irgendeinem Demonic Embrace. Oder was auch immer. Und denkt man, ah, das Deck hört sich cool an. Aber ist es tatsächlich der Fall? Beziehungsweise, welche Decks sind eher Fallen zum Anfang und welche sind vielleicht eher besser geeignet?
Übrigens, es heißt Coven Counters. Ich musste das jetzt auch gerade nochmal nachgucken.
Humans, Humans, Humans.
Ich habe eigentlich ans Shirina Kudro Deck gedacht, aber okay.
Das heißt auch okay. Humans, Humans, Humans.
Ja.
Ich guck mal währenddessen.
People heißt es, glaube ich, einfach nur mit einem Ausrufezeichen dahinter.
ich glaube, ich fange mit meiner Meinung
Ruthless
an.
Ruthless Regiment.
Ha. Ich fange, glaube ich, mit einer meiner Sachen an. Ich finde die neuen Warhammer-Decks für den Einstieg äußerst gelungen, im Gegensatz zu denen, was die ganzen Baldur's Gate-Decks machen. Und weswegen ich das jetzt so sage, ist, auch wenn diese Warhammer-Decks, die haben ein Design-Prinzip, das ich relativ wichtig finde für Leute, die erst zu Magic kommen. Wenn ich einen Deck habe, wie dieses Imperium-Deck, wo man drei Farben hat und man sieht diesen komischen Space Marine Manius Kalgar. Das Deck ist extrem weiß in seiner Farbidentität, in seiner Identität, wie sich das Deck spielt, was es unterstützt. Dieses Deck hat tatsächlich eine Kernessenz von einer Farbe eingenommen und zeigt auf, wie sie mit anderen Farben interagiert, wie sie mit anderen Dingen spielt. Das heißt, wenn ich Interesse habe an den Deckprinzip von ich möchte viele kleine Kreaturen haben, die stärker werden, wird mir ein sehr starkes Fundament gegeben, wie ich ein weißes Deck spiele. Das gleiche mit halt allen eigentlich aus diesen Precons, aus diesen vorkonstruierten Decks. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Baldur's Gate Decks anschaue, das sind sehr spezifische Strategien in Farben, aber die bringen einen tatsächlich nicht bei, was diese Farben machen. Also das Gruul Deck spielt aus dem Exil, das Izzet Deck ist kein Zauberer Deck oder das Spellslinger Deck ist macht Combat Manipulation. Ja. Das Orzhov Deck, also das Schwarz-Weiße, ist ein Tribal Deck, das auf drei Tribals funktioniert, so. Wenn ich mir diese Decks kaufe, lerne ich nur das Deck. Wenn ich mir tatsächlich mit den Warhammer Decks, wenn ich mir die Warhammer Decks kaufe und diese spiele, lerne ich tatsächlich eine Farbe. Lerne ich tatsächlich, was hat eine Farbe zu bieten und wie kann ich dann diese in Zukunft auch verwenden, um meine eigenen Decks zu bauen.
Das ist ein äußerst guter Punkt, da hatte ich in der Vorbereitung gar nicht dran gedacht. Der Witz halt zum Beispiel an den, jetzt mit den, Baldur's Gate-Dingern, ist halt, dass Leute, die länger schon Commander spielen, halt nicht immer ein Izzet Spellslinger Precon sehen möchten. Das ist dann eben so das Problem. Ja. Aber für den Einstieg bin ich absolut bei deiner Argumentation. Das ist, ist ein sehr guter Gedanke. Ich hatte jetzt für mich persönlich überlegt, und deswegen ist es ganz gut, dass wir auch bei Baldur's Gate sind. Theoretisch kann man mit den Precons in meinen Augen relativ wenig falsch machen. Ich war zum Beispiel großer Fan von denen aus dem letzten Besuch auf Innistrad. Einfach weil in meinen Augen zumindest Tribal Decks immer sehr gute Einstiege sind. Weil es ist, wie ich das vorher am Anfang ja auch gesagt hatte, so, da steht Geister drauf, Geister machen was miteinander. sind Tribal Decks immer so, hier, Drache, mach Feuer. Das ist relativ straightforward und zum Beispiel das Zombie-Deck, ist Undeads Unleashed oder sowas, hat das in meinen Augen sehr fantastisch gemacht. Wo ich immer so ein bisschen vorsichtiger wäre, sind in meinen Augen Decks, die dem Spiel, was ja an sich, wie ich das ja schon meinte, relativ komplex ist, noch eine weitere Ebene hinzufüge. Zum Beispiel das Gruul-Deck. Das war das allererste Precom, was ich mir tatsächlich geholt habe. Vorher war ich da irgendwie immer nie so richtig interessiert. Aber es war verdammt noch mal Jeskas Will drin. So. Und das spielt mit dem Exil. Und das ist noch mal eine extra Zone. Und das ist, glaube ich, für Leute, die gerade mit Magic anfangen, eine Sache, die sehr schwierig zu verdauen ist, dass es da nicht nur Spielfeld, Hand, Friedhof gibt, sondern auch noch das Exil. Und manchmal darf ich daraus was spielen und manchmal nicht. Und das ist irgendwie alles seltsam. Und ähnlich sehe ich das zum Beispiel bei dem ersten Besuch in den Vergessenen Reichen. Das Zephyrus-Deck. Ich finde Dungeons als Mechanik okayisch, aber für jemanden, der neu mit Magic anfängt, das Ganze noch, dass da eine ganz neue Mechanik dazukommt, die außerhalb des Spiels stattfindet und die man noch mal extra tracken muss, macht das Ganze relativ schwierig. Hasse zum Beispiel Day and Night. Ich find's ganz, ganz fürchterlich. Mhm. Und das fällt halt in ja, eine ähnliche Kategorie.
Ich glaube, aber niemand mag Day and Night, oder?
Nein.
Solange es online ist, finde ich es okayisch, aber sobald es im Paper ist und vor allen Dingen in Commander, ja, ist es wirklich die Hölle.
Also in Paper muss ich mir wirklich immer dreimal überlegen, ob ich eine Karte, auch wenn die noch so gut ist, mit Day and Night rein tue, weil das einfach, dazu habe ich keine Lust. Und ich will auch nicht. Bei einem Werwolf-Deck würde mich zum Beispiel einfach aufregen, dass ich die immer rein und raus oder irgendwelche Ersatzkarten dafür habe. Ich finde das einfach nicht so richtig gut umgesetzt, auch wenn ich die Idee dahinter cool finde. Aber ich fand eure Gedanken zu den Precons gut. Ich würde dir auch zustimmen, dass Tribals zum Beispiel, das sind ein einfacher Einstieg. Das habe ich mir auch schon vorher so überlegt, weil ich bin auch jemand, ich mag Tribal-Decks. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich halte Decks, die, also so wie Freddy gesagt hat, die dir grundlegende Mechaniken in diesen Farbidentitäten beibringen, die zeigen dir einfach mehr. Und tatsächlich ist es auch so, also es ist jetzt nicht so, dass man Commander können muss, um Spaß dran zu haben, aber du weißt zum Beispiel, wenn du das Lorehold Legacies Deck gespielt hast, das sich um den Friedhof und Artefakte und sowas dreht, da weißt du dann danach, okay, weiß und rot, die können gut Sachen in den Friedhof befördern, wieder rausholen, die können, also sind aggressiv. Wohingegen, wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt ein Geisterdeck, dann weißt du halt danach, dass Geister zusammen gut funktionieren, aber das ist ja auch die Grundidee des Decks. Das heißt, das macht schneller Spaß. Ich habe mir dafür als Beispiel mal übrigens die von 2017 genommen, die sind ja inzwischen brutal teuer, aber da zum Beispiel, wenn du, ich mag das für
vielen. Fun Fact. Meine ersten Schritte in Commander. Da hat ein Kumpel, hat sich damals alle vier Decks geholt und waren es vier? Ja, ne?
Ja.
Nach 2-3,5 Stunden Spielen haben wir das Ganze erstmal zur Seite gelegt.
Ich habe mir, glaube ich, als zweites Deck habe ich mir Feline Ferocity geholt. Aber das war eben das, was ich meinte, war dann, das sind schöne Decks. Ich finde auch die immer noch, dass die schön gebaut sind. Die sind natürlich jetzt keine modernen Commander-Decks in dem Sinne, aber ja, dann bist du erst so ein Katzen-Tribal. Und das Gegenbeispiel habe ich ja auch schon genannt. Die Strixhaven-Precons, die dagegen sind, ja, wie du schon gesagt hast, wer dann sich auskennt, möchte vielleicht nicht noch ein Izzet-Spacelinger-Deck haben, aber wer sich noch nicht auskennt, der sollte verstehen, okay, Izzet ist halt eine klassische Spacelinger-Farbe. Was ist denn überhaupt Spacelinger? Probier dieses Deck aus. Oder eben Artefakte mit Rot-Weiß, Life-Gain. Da sind ja auch Sachen drin, die super interessant sind. So, also halt in Schwarz-Grün dann Leben dazu kriegen, Dinge wiederbeleben. Das ist einfach das Coole und es funktioniert. Und man kann die gut untereinander austauschen. Das ist, was ich am Anfang meinte, dass man so mal auch Leuten was leihen soll. Dann kann man sagen, hier, guck mal, das hat mehr Kreaturen, probier doch mal das aus. Wenn du lieber tüftelst, nimm, weiß ich nicht, das Witherbloom-Deck oder so. Aber das liegt auch, glaube ich, am Charakter von Strixhaven, denn das war ja schon gezielt darauf ausgelegt, im Grunde diese Gilden so ein bisschen neu zu erfinden. Und da ist vielleicht nicht schlecht, wenn man einfach mal jemanden, der schon länger spielt, fragt, ob er einem eine ehrliche Einschätzung geben kann. Was einfach und trotzdem spaßig ist. Ich glaube, viele Commander-Spieler haben da einen ganz guten Überblick über die Dinge.
Ja. Ich bin ja auch großer Strixhaven-Fan, wie man vielleicht sieht. Klar.
Ich nicht. Aber was ich eben ganz lustig finde, und das ist jetzt nur eine kurze Side-Tangent, die neuen Commander-Decks, die Warhammer-Commander-Decks, sind ja, ich würde jetzt mal behaupten, die gehyptesten Decks seit einem Jahr oder seit Jahren, ne?
Kann
Und
man
die
sagen, glaube ich.
Strategien sind relativ generisch
Ja,
an sich.
absolut.
Weil es Mono-Schwarz-Artefakte so ein Ding.
Ich glaube,
Ja.
Mono-Schwarz-Recursion ist ein Ding. Und dass es dann
Ja, genau,
Artefakte
ist
sind, ist
Recursion, ja.
halt, das greift halt noch besser dann ineinander. Aber ich glaube, dass du in Schwarz mit dem Friedhof spielst, das kannst du auch zum Beispiel einem Neuling super gut erklären, was die Farbe Schwarz macht. Weil hast du direkt einen riesigen Batzen von dieser Farbidentität und kannst vielleicht sogar noch Lore-Freunde davon begeistern, dass man da die Toten zum Leben erweckt.
Aber ich finde es interessant, weil es gibt so eine Interessenkurve, die ich jetzt nochmal sage. Wenn man mit dem Spiel anfängt und wenn man lang dabei ist, sind oft Designs, die simpler sind, die am meisten herausstechen. Weil das Erste ist halt so, oh, mir wird beigebracht, was eine Farbe kann. Und die Leute, die dann schon lang dabei sind dann so, oh, hat generische Dinge, aber in diesem Deck passen diese Karten, die ich über die Jahre kennengelernt habe. Und die kann ich endlich dort spielen. Wie jetzt zum Beispiel eben Belakor als Dämonen-Commander, weil da haben lange ging Dämonen fast nur in Schwarz, in Mono-Schwarz. Und auf einmal hast du die in drei Farben und auf einmal sind die Leute so, oh cool, dann kann ich die endlich doch mal ausprobieren. Und viele der eigentlichen vorkonstruierten Decks sind in diesem mittleren Grund für Leute, die erst 2 Jahre dabei sind oder halt noch nicht so viel Zeit hatten zu spielen während der Zeit, wo sie dabei sind. Also sehr viel ist für diesen mittleren Bereich angezielt, weil ich denke, das ist auch einer der am bereitwilligsten ist, vorkonstruierte Decks zu kaufen. Weil wenn Leute irgendwann mal eine riesen Collection haben, wollen sie dann auch nicht mehr wirklich so diese Decks kaufen. Es sei denn, es ist wirklich Interessantes dabei. Für sie persönlich.
Allerdings, so im Großen und Ganzen muss ich sagen, wenn man jetzt von 2017 aus angeht, zum Beispiel mit den Tribal Decks, bis heute, ich finde es eigentlich ganz in den Größen, in den meisten Fällen, es gibt natürlich immer irgendwelche Ausbrecher, dass das Design der Precons durchaus meistens einfach interessant ist. Und zwar über alle Ebenen.
Ja, also manche sind halt, es gibt es nicht mehr so wie früher, dass sie sich so verzetteln in irgendwas. Ich glaube, als Einsteiger hat man bei den neueren Decks eher das Problem, dass man vielleicht, deswegen würde ich auch nicht sagen, einfach direkt loskaufen, außer man sagt, wir sind jetzt zu viert und wollen gerne Commander spielen und jeder holt sich eins und dann tauschen wir das so durch. Weil dafür sind zum Beispiel, wenn man jetzt mal Commander 2019 zum Beispiel anguckt, okay, da ist ein Morph-Deck drin. Also, das ist cool, das ist auch ein gutes Morph-Deck und es macht auch Spaß, das zu spielen, aber erstmal erklär's mal einem Neuling, was Morphs sind und dann vor allem, dann hast du halt ein Morph-Deck und dann kommst du nicht mehr aus der Nummer raus. Dann
Erklär
ist
auch mal
es.
Neuling, dass Mor Aufmorphen nicht über den Stack geht.
Alle solchen Feinheiten. Und ich fand auch schön, dass Freddy das zum Beispiel jetzt mit Belakor und so gesagt hat, dass das Chaos-Deck jetzt von den Warhammer-Decks ist, finde ich deswegen zum Beispiel auch für Einsteiger schön, weil das hat was, was man sehr leicht verstehen kann. Es geht zu einem großen Teil um Dämonen. Das heißt, es hat ein Tribal-Element. Und dann kommt Cascade dazu. Und Cascade ist an sich jetzt nicht unbedingt eine super schwierige Mechanik, man muss halt ein bisschen sich drumrum denken. Und das erzeugt aber sehr lustige und spannende und immer neue Situationen. Und das ist, glaube ich, für so ein Einsteigerprodukt ganz gut, weil man möchte ja auch ein bisschen dran wachsen. Also ich will ja nicht immer nur mein Katzendeck spielen und da bin ich der beste Feline Ferocity Spieler aller Zeiten in meinem Landkreis.
Es ist mein neues Ziel.
Ja, aber also es kann sein, dass ich finde das auch ein löbliches Ziel, aber die meisten Leute möchten ja dann was anderes machen. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut jetzt bei sowas wie The Ruinous Powers aus diesen Warhammer Precons, dass man halt mit Cascade auch mal was sieht, was nicht direkt einfach nur dieser Dämon hat 6-6, fliegt und trampelt und der schmettert dir jetzt ins Gesicht und du bist tot.
Ja.
Wobei auch das sehr viel Spaß machen kann.
Ja, aber das ist ja also das eine zieht dich rein, das andere hält dich, glaube ich, dabei. So ist es ungefähr, wie ich das. wie ich ein gut gemachtes Precon beschreiben würde.
Also was wir jetzt an konkreten Produktempfehlungen haben, sind Jumpstart für 1 gegen 1, die Midnight Hunt Precons, die Warhammer Precons und die aus Strixhaven.
Genau.
Finger lassen eher von den Baldur's Gate Precons von 2018. Wir haben es nicht erwähnt, aber wir haben es immer wieder übersprungen.
Das waren die Planeswalker, ne?
Ja.
Zumindest nicht für den Einstieg.
Nee.
Und auch von den Kamigawa-Dingen, weil haben zwei sehr spezifische Strategien. Die sind nicht so gut. Aber demnächst kommen noch tatsächliche Starter vor Decks, für den Start in Commander gemacht sind. Die kosten wahrscheinlich plus 20 Euro, weil das ganze Bündel wurde mal irgendwo gelistet für 100 Euro. Und die sind quasi komplett ohne neue Karten, also es ist 100% Neudrucke von alten Karten.
Wurde das schon bestätigt? Und,
ja.
Okay.
Und die wollen eben genau ein bisschen den das, was so ein bisschen über die Jahre verloren gegangen ist, versuchen sie aufzuheben. Wir kennen die Listen noch nicht ganz, aber was halten wir eigentlich von der Idee an Starter, an spezifische Starter-Precons?
Ich finde es halt so ein bisschen unterhaltsam, witzig und auch so ein bisschen seltsam, denn zumindest in meinen Augen waren für mich Precons ja immer für viele Leute, vermute ich auch, einfach der Startpunkt in der Commander-Reise. Denn es ist nicht so wie jeder wie ich, der jetzt dahin geht und sagt, oh, ich habe hier noch so ein paar Karten rumliegen, ich baue jetzt ein Commander-Deck. Sondern meist, das ist ja auch nur mal viel, viel leichter zu sagen, ich kaufe mir dieses Deck, ich spiele es jetzt. Dementsprechend bin ich immer dafür, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt Decks oder wir designen Decks, die noch krasser darauf abzielen, dass AnfängerInnen damit einfach eine gute Zeit haben und auch einen leichten Einstieg haben. Und die Commander, die man bisher gesehen hat, waren, glaube ich, auch so gut wie alle relativ einfach zu verstehen. Es war ja zum Beispiel Emara oder Kadur. Das sind alles, da ist es relativ offensichtlich aus den Commandern, was diese Decks tun werden, zumindest für Leute, die sich damit auskennen. Und eben auch, ich hoffe einfach, weil deswegen hatte ich das auch eben gerade kurz angesprochen mit dem Design der Precons in letzter Zeit. Ich gehe stark davon aus, dass es einfach sehr gute Produkte sein werden, vor allem für den Preispunkt. Wenn man sich mal überlegt, dass sie haben angefangen, zu jeder Edition ein Precon rauszubringen mit Zendikar Rising. Damals waren die ersten Precons, solche set-begleitenden Precons, das war mit Anowon und, wie heißt denn der Elfenboy?
Icy kam danach. Obun. Der Muldaya, Obun, genau, Muldaya Ancestor, der Landfall-Geist. Genau.
Und die waren günstiger als die 4 Precons oder 5 Precons, die es dann normalerweise immer nur einmal im Jahr gab. Und auch wenn die jetzt nicht in meinen Augen sonderlich spielstark waren, waren es aber per se einfach sehr gute Einsteigerprodukte. Und ich habe das Gefühl, dass man wieder dahin zurückgeht. Und dementsprechend, ich hab Bock. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch, ich finde gut, dass es vor allem jetzt dann, also dass es 5 sind, weil das Problem bei zum Beispiel bei Anowon und Obun, bei diesen Syndicate-Decks war, das sind 2. Und die verleiten einen dazu dann, dass man gegeneinander spielt. Und ich gerade bei denen zum Beispiel war einfach das Anowon-Deck sehr viel schneller als das Obun-Deck. Und kommt noch dazu, dass Obun wirklich ein ungewöhnlicher Landfall-Commander ist. Aber das ist so, das fand ich, also ich fand den Preispunkt sehr gut. Ich fand auch die Idee dahinter sehr schön. Ich fand nur, das war so ein bisschen Commander-Produkt, das halt an der Commander-Wirklichkeit vorbeigeht. Weil da kann man nicht sagen, wir kaufen uns jetzt das zu viert. Dann hast du halt 2 Obuns und 2 Anowons und das ist einfach weird. Das ist ja auch normalerweise nicht, wie Commander gespielt wird. Wenn du dann einen größeren Pool hast, bei 5 ist zum Beispiel, kann man immer eins auslassen, theoretisch gesehen, wenn man jetzt von der idealen Viererrunde ausgeht, kann das so durchwechseln, kann immer mal jeder gucken. Ich fand, jetzt bei den neuen, wenn die so günstig sind, das ist geil. Ich bin halt ähnlich wie du, ich war auch immer der Meinung, dass Precons einfach Einsteigerprodukte sind. Und auf dem Discord hat es jemand schön formuliert, ich kriege es nicht mehr wörtlich zusammen, da ging es auch drum, ja, da wird man halt nicht mit neuen Karten verwirrt. Und die Antwort darauf war, das sind Einsteigerdecks. Für diese Leute sind alle Karten neue Karten. Und das ist halt richtig. Also, ob ich jetzt ein neu designtes Ding wie Osgier zum Beispiel da habe, oder eine uralte Boros-Karte, ist ja erstmal, wenn ich ganz neu in Magic oder Commander bin, wirklich scheißegal. Weil ich muss das lesen, was da steht, und dann macht es einen bestimmten Effekt. Und im Zweifelsfall habe ich von gar nichts davon schon mal irgendwas gehört. Nee. Und dann muss ich halt nachdenken, und das ist, deswegen fand ich es so witzig mit dem, für die sind alle Karten neu. Auch das, ich mag die Produkte eigentlich gern, ich finde, die gehen schon so wieder so ein bisschen an der Commander-Realität so halb vorbei. Muss aber jetzt nicht heißen, dass sie deswegen unerfolgreich sind, vielleicht ist ja jetzt auch nur ich so. Aber ich wünsche denen eigentlich schon Erfolg.
Die Commander-Wahl ist da halt so ein bisschen. Wir haben zum Beispiel beim Flying Tribal haben wir Hesperia, eine der beiden Hesperia-Versionen, was ich ein bisschen seltsam für Flying Tribal finde. Kadua ist eine tolle Karte, aber schon für Anfänger recht komplex, weil es ein globaler Effekt ist, auf den man immer gucken muss, okay, wann stirbt jetzt hier irgendwas? Ist schon, also ich bin gespannt. Sorry, Freddy.
Aber ich find's an sich trotzdem interessant, weil du hast jetzt genau die Commander-Wahl angefasst und ich find's halt interessant, dass das erste Mal vom Thema zuerst ist. Azorius Flyer ist, das gibt's seit 25 Jahren.
Ja.
Als Thema. Das gleiche mit Schwarz-Rot, wahrscheinlich Sacrifice, so wie das aussieht. Grün-Weiß Tokens, Rot-Grün Drachen. Das sind alles solche Evergreen Strategien. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, die ihr euch anschauen könntet, von der ich euch ein bisschen abraten würde. Weil ich denke, viele Leute sagen, ach, das ist ein Deck, das viele Zauber casten möchte. Ein Spellslinger-Deck. Das kann ja für jemanden, der erst neueren, oh cool, dann kann ich ja relativ viel pro Runde machen. Zwei Dinge sind an Spellslinger-Decks zum Beispiel für die Strategiewahl sehr suboptimal. Das erste ist, ihr müsst tatsächlich sehr viel selbst tracken. Also Karten funktionieren dann immer aufeinander. Also die haben so einen kaskadierenden Effekt, wo ein Effekt auf den nächsten gestapelt wird. Und da erstens alles zu erinnern, ist relativ schwer. Zweitens, ihr habt schneller einen Izzet-Spellslinger-Deck oder einen Spellslinger-Deck zusammen, wenn ihr zwei, dreimal draften wart, wenn ihr zwei, drei Stunden spielt, meinetwegen. Weil diese Karten kommen so häufig vor, dass ihr die so schnell in irgendwelchen Bulk-Kisten habt, das glaubt ihr gar nicht. wenn ihr euch irgendwelche Magic-Produkte kauft. Also,
ich würde da auch sagen, generell gilt es jetzt, wenn man jetzt, egal ob man wirklich jetzt bei einem Draft war oder ob man sich jetzt diese Precons holt oder andere oder Warhammer, was auch immer. Ich habe ja schon gesagt, fragt da einfach, wenn ihr einen habt, was ja nicht so unwahrscheinlich ist, einen erfahrenen Commander-Spieler oder Magic-Spieler, der es euch erklären kann, unbedingt ganz, ganz, ganz viel nachfragen, weil nichts ist blöder, als da zu sitzen für einem Spiel. Also zum einen empfehle ich zwar immer, dass man auch mal mit einem Deck verliert, um rauszufinden, dass man das überhaupt nicht mag, dieses Deck. Ich zum Beispiel kriege immer Herzrasen, wenn ich Spacelinger spiele. das macht mich einfach innerlich fertig. Ich habe gute Spellslinger-Decks, aber ich bin nicht der Magier dafür. Aber einfach nachfragen und sich das erklären lassen und auch mal wirklich so Basics wie, okay, ich zeig dir jetzt diese Karte. Dann weißt du halt, was ich habe. Ist ja egal, wenn ich sie jetzt falsch spielen würde, hättest du sie ja auch gesehen. Und da können einem, glaube ich, schon ganz, ganz viele Fallstricke erstmal so aus dem Weg geräumt werden, wenn jemand sagt, hier, dann hast du lieber Bock auf ein bisschen, auf Kreaturen, dann nimm doch das Emara-Deck erstmal das, schau mal, ob das, wenn dir das nicht taugt, dann spielen wir Spellslinger, oder ich erkläre dir währenddessen, wie Spellslinger funktioniert. Ganz viel Fragen und liebe Veteranen, in Anführungszeichen, ganz viel erklären.
Ne. Aber ja, bitte macht's eure erste Wahl nicht an der Strategie fest. Meistens sind das die Dinge, die man schnell zusammen hat. Und vor allem, wenn man mal mit Leuten spielt. Magic ist ein teures Hobby. Mhm. Aber tatsächlich sind auch relativ viele Leute bereit, Karten wegzugeben, wenn sie halt einfach auch viele davon haben. Also vor allem so Spellslinger-Zeug. Ein Goblin Electromancer ist für die meisten eine gute Karte, weil die macht Zauber günstiger. da haben manche Leute 15 rumliegen und wissen gar nicht, wohin damit. Dann geben sie dir einfach ein.
Auch übrigens ein guter Tipp, gesagt. Wenn man, um Leute reinzuholen. Ich habe das zum Beispiel jetzt bei einer Freundin gemacht. Die, wie sich rausgestellt hat, spielt die super gern Grixis und Dimir. Das ist jetzt für mich gut, weil dann kann ich ihr... Ich weiß nicht, wie das passiert ist unter meiner Obhut, aber es ist passiert. aber dann kann man, wenn man schon länger dabei ist, genauso wie Freddy gesagt hat, kann man immer mal wieder sagen, hier, pass auf, ich habe die Karte noch, die ist vielleicht cool für dein Deck. Die spielt jetzt zum Beispiel, die hat sich dieses Capenna, wie heißen sie, die Maestros geholt. Mhm. Und dann, ja, ich werde garantiert schwarze Zombies haben, die zwei Stärke haben und wiederkommen oder irgend solchen Spaß haben. Und das kann man dann jemandem geben, der relativ frisch ist. Und dann sieht er neue Karten. Du hast vielleicht von den Karten sowieso ganz viele. Und die Person erlebt so ein bisschen Deckbau, weil das ist ja auch wichtig. Wie hast du ja vorhin gesagt, das ist super komplex. Aber ich glaube, man kommt ganz gut rein, wenn einen die Leute, die schon länger dabei sind, einfach mal so eine Handvoll Karten zum Beispiel geben, wo man sagt, hier, probier die mal aus, wenn du magst. Du kannst sie auch behalten, ist mir wurscht. Dann kann man nämlich für sich einfach damit anfangen, ein Deck zu bauen, indem man ein bestehendes Deck upgradet für sich selber. Und es muss ja nicht mal besser sein, es muss nur mehr Spaß machen.
Eben.
Und deswegen möchte ich auch jetzt noch zum nächsten Punkt gehen. Das beste Produkt für Einsteiger von mir, finde ich, ist das Friday Night Magic Programm. Weswegen ich das als Produkt bezeichne, ist meistens muss man halt trotzdem Geld zahlen, um einen Draft zu spielen. Spezifisch Draft geht es mir in diesem Fall darum. Das ist was, was manche Leute denken, ich habe ein bisschen Angst, weil man zahlt, glaube ich, 13 Euro, man bekommt drei Booster und wie ein Draft funktioniert ist, man baut ein 40-Karten-Deck, Länder sind frei und man nimmt halt quasi Karten aus denen, die man öffnet. Aber tatsächlich, was ihr als Spieler und Spielerinnen da mitbekommt, ist so viel wert, denn erstens, ihr dürft meistens die Karten behalten, in dem Fall, es gibt nur noch ganz wenige, die machen Rare Drafts, Rare Picks, das ist eigentlich eine Seltenheit. Das heißt, erstens, ihr öffnet Packs, ihr kauft ein Produkt und ihr, wenn ihr eine coole Mythic aufmacht, nehmt ihr die Mythic und habt sie für die Zukunft. Und meistens funktioniert es ja auch in einem Deck. Nicht immer, aber naja. dann habt ihr schon mal Erfahrung mit den Karten. Und vielleicht sind coole Dinge dabei, die ihr eben vorher nicht gedacht hättet. Weil wenn man sich online umschaut, es reden nicht viele Leute darum über Balmor. Den ich sagen würde, ist einer der besten Spellslinger-Commander, die man auf einem Budget bauen kann in letzter Zeit. Und der ist halt versteckt in so einer ankommen. Und selbst wenn ich den nicht öffne, viele Drafter wollen nicht einfach, viele Leute, die zum Draften kommen und nur zum Draften kommen, die wollen die Karten gar nicht so mit heimnehmen, es sei denn, es sind irgendwelche Rares oder selbst manche der Rares nicht. Und wenn man dann fragt, da geben die dir einfach die Commons und Uncommons. Das ist ein ganz normaler Prozess in den meisten Fällen, wenn man da auftaucht und am Ende lauft man mit einem Haufen Karten davon, die man testen kann, wenn man jemanden daheim hat, der Küchentisch spielt, hat man dann erstmal diese kleine Sammlung und man findet diese Goldnuggets und man macht die Connections zu den Leuten, die einen dann halt weiter beibringen, das Spiel beibringen. Und selbst wenn man die ersten zweimal vollkommen auf die Fresse fällt, beim dritten Mal habt ihr es drin und glaubt mir auch, auf die Fresse fallen kann Spaß machen. Insbesondere, wenn die Leute halt cool sind. Und häufig sind Drafter gechillter als Commander-Spieler.
Da hatte hier LSV auch irgendwann mal neulich bei Limited Resource so gesagt, irgendwie so Einteilung von wegen tut lieb, ist lieb. Und dann tut nur lieb und benimmt sich scheiße und ist scheiße. Commander-Spieler.
Schau mal nicht auf unsere Discord-Community zu, die sind engagiert, aber zumindest nicht böse, die sind meistens freundlich. Das ist übrigens auch was, wenn man zum Beispiel dann, hatten wir ja vorhin mit den WhatsApp-Gruppen, wenn man dann schon ein bisschen tiefer ist und damit verknüpfe ich das mit dem ganz viel Nachfragen. Ihr findet den Link zu unserem Discord unter dem Video und generell auch in der Beschreibung. Und da kann man zum Beispiel auch, wenn man dann einmal angefangen hat, ein Deck zu bauen, kann man es einfach reinposten und dann kommen wirklich sehr, sehr viele super konstruktive Leute und sagen, hier hat es einen Grund, warum das da zum Beispiel ist. Und man kann, gerade weil wir so Sachen wie Spiel oder Exil haben, gibt es halt auch keine absurden Gründe. Also wenn man jetzt sagt, ich hätte gerne Clown-Piraten, dann werden die Leute sagen, okay, dann ist dein Power-Level vielleicht nicht so hoch, aber die Karte ist noch gut. Anstatt zu sagen, was ist denn das für eine dumme Idee? Also das sollte man sowieso nicht sagen, wenn jemand Spaß dran hat, ist es cool, aber ja, schaut mal auf dem Discord vorbei, auch wenn ihr neu seid, da kann man immer Spiele finden. Und wie gesagt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die einem da helfen und auch mal beim Deckbau super gern zur Seite stehen, unter anderem den Freddy.
Zum Thema Draft. Ich mag Draft inzwischen ganz gerne. Ich habe mich da relativ lange irgendwie, wie du meintest, Freddy, so ein bisschen abgeschreckt gefühlt. Inzwischen steht hinter mir ein 1000 Karten starker Commander Cube, der sehr gerne bei den Game Nights rausgeholt wird. Und ich habe das neulich allerdings auch live miterlebt, wie Draft auf AnfängerInnen wirkt. Denn ich hatte Junggesellenabschied. Und was haben die Leute gemacht, nachdem es ein ausgiebiges Sektfrühstück gab? Auf einmal wurde eine Boosterbox es war New Capenna, weil das gerade das Aktuellste war, rausgeholt. Und wir waren 8 Leute und wurde gesagt, so, wir draften jetzt. Und natürlich dann noch mit speziellen Junggesellenabschiedsregeln. So für jede Rare musste ich einen Shot trinken. Und da waren halt auch 2 Leute dabei, die vorher nie Magic gespielt haben. Die haben dann in der Vorbereitung das Tutorial von Arena durchgespielt. Und einer, der halt sehr, sehr lange, seit den Schulzeiten es nicht mehr gespielt hat. Und da konnte man das sehr, sehr gut sehen, wie überfordernd ein Draft ist für Leute, die das zum allerersten Mal machen. Deswegen wäre ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Aber wenn man dranbleibt, dann ist Draft auf jeden Fall ein tolles Erlebnis.
Ja, es ist ein hartes Erlebnis, aber ich sag mal, es ist es Trial by Fire, weil ich glaube, wenn man es durch Draft lernt, hat man auch am schnellsten Spaß damit. Weil es ist nicht so, als könnte man keinen Spaß oder so haben, aber man kommt sofort in die Materie und wenn es mal klickt, dann kommt ein Aha-Moment nach dem anderen. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist halt tatsächlich, wie dediziert man eigentlich für Magic sein möchte, was halt so der Klickpunkt, der Faktor ist für mich. Natürlich ist Draft nicht immer das Beste. Es gibt auch andere Formate, die man da spielen kann. Sealed. Da ist es zum Beispiel, ist, denke ich, zum Beispiel weniger überfordernd, wo man halt nur 6, wenn ein Pre-Release ist, heißt es. Erstens, die meisten Leute kennen die Karten eh nicht dort, weil sie es vorher nicht angeschaut haben. Und man hat halt nur diese 6 Booster plus, was auch immer man halt als Promo-Pack öffnet, zur Auswahl. Das ist vielleicht sogar ein noch besserer Einstieg, aber der ist halt seltener. Der ist halt ein bisschen so zeitbeschränkt, wann der gespielt wird. Das würde ich sagen, ist sogar der beste Einstieg in Magic, aber ist halt leider zeitlich gegatet.
Also, Freddy, würdest du sagen, ein Draft ist das Dark Souls des Magic-Einstiegs?
Dark Souls ist leichter, als die meisten Leute denken, also ja.
Das stimmt, Dark Souls ist erstaunlich leicht, wenn man mal dahinter gekommen ist, wie es funktioniert.
Wenn man nicht jeden Gegner umhaut und einfach durchrennt.
Ja. Ich kann zum Beispiel, ich habe Dark Souls 3 durchgespielt, ich kann nicht parieren in Dark Souls. Ich habe es trotzdem geschafft.
Es klang einfach nur gerade dieses Trial by Fire und man muss es lernen.
Ja, klar, ich kenne das. Yeah. Ich glaube, je nach Gruppe ist jeder Einstieg ein Trial by Fire. Also, deswegen hoffe ich aber, dass es nicht so ist für euch da draußen.
Nee. Aber dann kommen wir noch mal zu dem, was man eigentlich noch für Magic braucht. Ich habe hier schon was und das sind Kartenhüllen.
Ich habe meine vom Schreibtisch weggeräumt, verdammt.
Ich habe, das ist eine der wenigen Dinge, die man vielleicht erstmal nicht denkt, aber wir spielen ja trotzdem mit wertvoller Pappe am Ende vom Tag. Und die möchte halt auch geschützt sein. Auch weil es besser ist zu mischen. Die Spielerfahrung wird besser dadurch. Und die meisten Packungen kosten
ein Zehner.
Je nach Marke 6 bis 10 Euro. Also
Ich würde sagen 6 bis 12 Euro, aber ja, also das ist so um den 10er rum. Ist das, ich glaube, mit 6 Euro hat man schon eher Glück. Und bei 12 Euro, wenn man jetzt nicht was super Spezielles will, kann man auch aufhören, dann nach oben hin. Aber da kriegt man dann auf jeden Fall schon was Gutes.
Weil wenn man anfängt, Karten zu mischen und die sind halt in Hüllen, ist es wesentlich angenehmer dann zu spielen, weil man muss halt häufig trotzdem Karten mischen und man möchte sie natürlich nicht beschädigen. Erstens, deswegen sind die ganz gut. Als Einsteiger, oder ich sag halt immer mit die besten Sleeves, mit denen man nie was falsch machen kann, sind Dragon Shields. Also das ist die Marke, die ich glaube in den seltensten Fällen tatsächlich ein schlechtes Produkt auf den Markt gebracht hat.
Das, was bei den Dragon Shields halt so ein bisschen, das ist jetzt auch nur so, ne, sehr meckern auf hohem Niveau. Ich liebe die Match-Dinger. Wenn man doppelseitige Karten spielt, die sind so ein bisschen durchlässig. Also so ein bisschen durchsichtig auf der Rückseite. Man kann tatsächlich die Rückseite sehen. Und das ist eben so ein ganz, ganz kleiner Faktor. Aber ja, ansonsten, ich mag auch die Katanas von Ultimate Guard.
So. Genau. Das sind auch super. Ich glaube, das sind so, wenn man Leute fragt, das sind, glaube ich, so die zwei Lager, die sich brennen würden.
Ich bin dann in dem Lager, das, was gerade da ist.
Genau, ich mache das auch immer so. Wenn ich Katanas da habe, sleeve ich damit. Zumal man, vielleicht ist es nur mein subjektives Empfinden, aber die sleeven auch jeden Tag unterschiedlich. Also ich mag das, wie Freddy gesagt hat, man kann da gut mischen und so, aber auch meine Decks, die bereits gesleeved sind, fühlen sich manchmal einfach anders an, aus irgendwelchen Gründen. Ich habe zu den Sleeves noch einen Tipp zu dem, auch wenn jetzt als Einsteiger vielleicht nicht Deckbau im Vordergrund steht, aber generell ist es natürlich hilfreich, wenn man unterschiedliche Sleeve-Farben für unterschiedliche Decks hat, weil das hilft einem einfach. Auch wenn wir jetzt am Tisch nicht alle Leute schwarze Sleeves haben, dann kann man nämlich, also ich möchte nur ungern meine Karten jemand anderem am Ende des Abends mit nach Hause geben. Auf der anderen Seite, wenn man dann mal anfängt mit dem Deckbau und bemerkt, ich bin vielleicht so ein, es mag es ja geben, so wie dass Leute zum Beispiel ganz viele Boros-Decks haben, dann merkt man vielleicht, okay, jetzt habe ich angefangen, ich habe vielleicht diese eine Karte nur einmal, aber ich merke, die ist halt so ein Kernstück, die funktioniert super gut in fast allen meinen Decks, dann ist es ganz nützlich, wenn man für Decks, die man häufig spielt, vielleicht auch die gleichen Sleeves hat, dann kann man nämlich am Abend, wenn man sagt, ich nehme diese drei Decks mit, kann man einfach diese Karte rüberschieben, muss es nicht umsleeven, irgendwas damit machen, einfach Karte raussuchen ins andere Deck, fertig. Da kann man immer noch wo sie halt gerade nicht drin ist, einfach ein Post-it in den Sleeve reinschieben. Kann so ein bisschen beim Deckbau, gerade am Anfang, weil es halt wirklich teure Pappe ist, so ein bisschen sparen, indem man Karten relativ problemlos und sorgenfrei so hin und her schiebt.
Es ist so viel ökonomischer, als 21 Soll rings rumfliegen zu haben.
Ja,
das aber stimmt. Was sagt ihr denn zu Perfect Fit Sleeves?
Perfect Fits.
Zum Double Sleeve.
Ich bin tatsächlich kein großer Freund von Double Sleeven. Und ich denke auch, das ist Wie sage ich das? Am besten ohne, dass ich mich expose, dass ich einfach zu faul bin.
Das hast du jetzt eh schon gemacht.
Ich bin zu faul dafür.
Ich wechsle Karten zu oft, beziehungsweise die Zeit, die ich mit einem Double Sleeve verbrauche, vor allem ist halt, finde ich, was mir einfach in dem Fall nicht viel Spaß macht. Und ich finde es schwer, also persönlich, Karten aus Decks zu nehmen, wenn ich sie double sleeve. Und ich bin halt jemand, der sehr viel hin und her Deck baut, während er spielt. Also quasi, wenn das Spiel fertig ist, dann nehme ich drei Karten raus, nehme drei rein. Und das ist halt einfach so ein bisschen der extra Schritt, der mich meistens mehr stört, als dass er hilft. Natürlich ist das der optimale Schutz. Übrigens, ganz wichtig, das hat man fast vergessen. Auf der Seite steht 63, mal 88 mm bei den meisten Hüllen.
Stimmt.
Bitte aufpassen, dass es auch die richtigen sind. Es gibt nämlich noch die Yu-Gi-Oh! Die Japan-sized Hüllen, die sind kleiner. Stimmt. Da passen eure Karten dann leider nicht rein.
Die Dragon Shields sind sogar, glaube ich, einen Tacken größer.
Ja, die Dragon Shields sind so mit die größten Sleeves, glaube ich. Da hat man, wenn man sie wirklich bis ganz nach unten schiebt, hat man schon so eine spürbare Knibbelkante oben. Ich habe kein einziges double gesleevedes Deck. Ich habe, glaube ich, wenn ich Karten zu Geburtstagen verschenke, dann habe ich hier ja immer, wenn man was bestellt, kriegt man die ja in Sleeves. Da die werden dann sorgfältig gedouble-sleeved eingepackt, dass ihnen gar nichts passieren kann. Ich habe nicht mal meine Mana Crypt, glaube ich, gedouble-sleeved. Ich mache immer den Witz drüber, dass ich halt selten in 15 Meter Wassertiefe spielen muss. Ich habe noch nie mein ganzes Cola irgendwo drüber geschüttet. Ich bin noch nie mit dem Fahrrad und meinem Magic-Koffer in einen wasserführenden Graben gestürzt. Das mag man jetzt Leichtsinn nennen, aber es ist halt wirklich noch nie passiert. Die Decks sind auch so schon sehr dick und passen nicht ab. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal die Warhammer Precons nimmt, die passen, wenn man sie sleeved, schon fast gar nicht in die Deckboxen, die dabei sind. Da muss man schon dann die Tokens so an der Seite quer reinschieben. Also ich bin jetzt nicht so. Also zum einen ist mir zu viel Gefiddel, ganz ehrlich, und zum anderen, ich habe es noch nie gebraucht. Steinigt mich dafür, dass ich so nachlässig mit meinen Karten umgehe, aber bisher haben mich die Götter nicht bestraft.
Benutze sie halt in erster Linie für die sehr teuren Karten, die man hier vielleicht rum hat. Und sehr teuer ist dann für mich so 10 € aufwärts. Also ich finde 10 € für bedruckte Pappe halt schon. Ne?
Ja, ist es auch.
Ist nicht wenig Geld. Und das finde ich ganz lustig. Als ich damit angefangen habe, gab es das Produkt, glaube ich, noch nicht oder nur sehr selten. Mich hat das Rumgefitzel mit dem Rein- und Rausnehmen auch immer genervt. Bis ich dann gesehen habe, es gibt Sidewinder, wo man die von der Seite reinstecken kann, was so viel angenehmer ist für alles.
Das stimmt. Die machen mich nur immer wahnsinnig. Dann mache ich das auf und so. Es geht so leicht rein und raus. Könnte es im Notfall einfach rausfallen? Und dann sagt mir mein Gehirn, nein, dann steck's lieber nur in eine Sleeve. Denn es ist offensichtlich dumm.
Ein paar Ka Tatsächlich habe ich hier eine gedouble-sleevede Karte. Und das liegt daran,
Okay.
weil ich die tatsächlich nicht beschädigt haben möchte, weil es eine Unikarte ist.
Ja, okay,
Absolut. Gutes
es gibt
Alter.
halt, da gibt es ja auch, also wie gesagt, es gibt ja keinen Grund, jemanden zu sagen, Double Sleeve nicht oder Double Sleeve.
Nee.
Also macht es einfach, wie ihr wollt. Wenn ihr jetzt am Anfang nur Kohle habt für ein Set Steves, dann kauft euch, weiß ich nicht, Katana oder Dragon Shields in Farben, die ihr mögt und dann legt los.
Ja, obviously.
Cooles Produkt übrigens, das erst vor kurzem auf den Markt kommen sind, das sind die Matte Dual Sleeves.
Die sind
Heißen
schwarz von
die.
innen, ne? Oder wie war das?
Genau, die sind schwarz innen und da hat man
Ja,
dieses
das sind
Problem, dass die
die hier.
Karten hinten durchschauen, überhaupt nicht. Das ist der Grund, weswegen ich eben Dragon Shields mag, weil die halt auch immer wieder so, oh, es ist ein Problem mit unserem Produkt rauskommen. Wir schauen, dass wir ein zukünftiges Produkt rausbringen, das das irgendwie
Das ist
beantwortet.
halt, aber auch da, ich weiß ja nicht, wie Produktentwicklung bei sowas läuft, aber das ist halt etwas so, wieso ist man erst jetzt darauf gekommen? Aber ja, es ist eine gute Lösung dafür.
Ja.
Ja, Produktentwicklung ist interessant. Also Farbtheorie kann man ja reingehen und dass halt so gut wie jede Farbe eine Art von Durchsichtigkeit hat, ist irgendwie ganz komisch, weil man denkt halt, eine Farbe ist eine Farbe, aber jede Farbe ist eigentlich lichtdurchlässig und.
Wenn der Dragon, machen wir es doch kurz, wenn der Dragon Shield hauptverantwortliche Farbchemiker zufällig diese Folge sieht, die Wahrscheinlichkeit liegt
Grüße.
ungefähr bei 76%. Ja, Grüße erstmal, hallo. Coole Sleeves. Dann bitte erklär das mal in den Kommentaren, wie das funktioniert und wo die Probleme lagen. Wäre super, danke.
Ja, und dann noch ganz einfach eine Playmat, wenn man es möchte. Ja, diese Spielmatten gibt es überall, ab 5 € von verschiedenen Marken bis 15. Ich kann tatsächlich keine Marke über eine andere empfehlen.
Ganz zur Not ein sehr großes Mauspad hilft
Ja.
auch.
Ja. Ich verwende die immer als Mauspads. Das sind die besten Mauspads, die
Es ist im
existieren.
Grunde auch inzwischen, also hat doch fast jeder inzwischen diese riesigen Lappen-Mauspads. Es ist ja im Grunde das. Also
Ja. Also
viel Unterschied ist dann nicht.
mein Laptop steht gerade auf dem Adventurous Impulse aus dem hier Secret Archive. Wie hieß das? Bei
Ah.
Strixhaven.
Doch,
Bei
Secret
mir jetzt
Archive,
schon.
ja. Nee,
Bei
Mystical
mir jetzt schon.
Archive
Mystical.
heißt.
John Avon Faraway Island.
Ah,
irgendwas Schwarzes. Komplett schwarz. Ist wirklich ein Mauspad, aber ich mach da drauf meine Goldfishing-Aktion.
Perfekt.
Ja. Genau. Nimmt einfach ein cooles Design, das ihr füllt. Mittlerweile gibt es, glaube ich, keine schlechten mehr auf dem Markt. Vielleicht die an den Rändern gestickt sind, bisschen aufpassen, aber.
Aber selbst da, ich habe mir das damals, als ich dann in Commander eingestiegen bin, habe ich dann geguckt und dann, ja, dann hängen die Karten so, wenn man sie rausschiebt. Das ist mir noch nie passiert. Wenn ihr wisst, ihr seid eine Person, der das wichtig ist, dass man da so wirklich butterweich über die Kante sliden kann mit der Karte, dann macht es nicht. Wenn ihr so wie ich seid und sagt, okay, hier ist mein Board zu Ende, ab hier hebe ich die Karte hoch. Es ist halt einfach, ja, aber das hört sich immer so dumm an, aber es ist halt einfach nur, manche Menschen mögen halt auch umständliche Dinge oder beziehungsweise machen umständliche Dinge leichter, so wie ich offenbar. Und andere sagen halt, ja, aber das ist doch einfacher so und dann möchte ich, dass das Produkt dazu passt. Also ich hab ein paar Bestickte an den Rändern, ich finde das halt hübsch. Aber auch da, ich glaube, nee, es hat sich wirklich noch nie eine Karte reingehängt. Kann aber passieren, ohne Gewehr.
Und Würfel. Würfel ist auch noch was man auf jeden Fall mitbringen sollte in den meisten Fällen. W6, W20 sind die zwei großen. Also W6, weil dann... Das ist halt schön, damit Dinge zu tracken.
Und
also,
jede Pappnase hat ein W6 zu Hause in irgendeiner Form.
Ja. Yeah.
Genau. Manchmal ist eine Münze noch ganz nützlich. Einfach, um sie sich aufs Deck zu legen, falls man sich was erinnern kann. Also so eine kleine Spielmünze oder solche, wie heißen diese Steine? Die
Pokerchips?
Ich meine auch, aber...
meinst du diese Deko-Glasperlen?
Diese Deko-Glasperlen, solche Dinge. Braucht man öfters, als man denkt.
Ja, das stimmt.
Also selbst... Ja.
Und Token noch übrigens. Das ist sowas, das gehört jetzt wieder zu Magic, aber weil es gerade, weil du meintest, das braucht man öfter, als man denkt. Gerade wenn man selber Decks baut. Man muss nicht alle Token sich besorgen, aber es ist ganz schön, wenn man zum Beispiel ein Token-Deck spielt und man hat nicht ausschließlich orange... grüne und blaue Glasperlen, die man nicht tappen kann. Das ist ganz angenehm, auch für alle anderen am Tisch. Hat jetzt aber mit den Seitenprodukten erstmal nichts zu tun.
Insofern nicht, dass es halt offizielle Token gibt, aber es gibt ja auch jetzt auch im deutschen Bereich, ich glaube halt auch von Ultimate Guard, diese Erasable-Dinger.
Ja, die sind super.
Wo man halt mit einem Filzstift oder so aufschreiben kann und dann kann man das mit einem feuchten Tuch wieder wegwischen.
Ja, oder ein Post-it-Block, wo man sich dann halt seine zwei Katzen kurz aufmalt. Aber irgendwas, was man tappen kann, das ist mir persönlich, mir ist es absolut egal, wie eure Tokens aussehen. Ich möchte nur sehen, ob sie getappt sind oder nicht.
Absolut
fair. Weil das sehe ich, man kann auch nicht, also man kann theoretisch auch sagen, ja, dieser Würfel mit der 6 nach oben sind 6-1-1 Soldiers. Das funktioniert auch so lange, bis man sie tappen muss. Dann funktioniert es nicht mehr.
Vielleicht ein Thema, was bei den Precons ein bisschen wegfällt, Deckboxen.
Ja.
Hm.
Das ist, ich habe sie hier irgendwo liegen. Inzwischen kriegt man Deckboxen ganz oft nachgeworfen, wenn man was bestellt. Also die billigsten Deckboxen kriegt man für ganz, ganz wenig Geld. Und was, glaube ich, auch nur ein Zehner kostet, sind die Boulder von Ultimate Guard. Die gibt es inzwischen sogar in biologisch abbaubar. Die würde ich immer empfehlen. Die riechen nach einem Buch, was geil ist. Und ja, sind halt einfach umweltfreundlich. Und es gibt sie in schönen Farben. Und ein Zehner ist jetzt nicht die Welt.
Wir brauchen mal ein Ultimate Guard Sponsoring für mich. Ich brauche wieder mehr von denen.
Hallo, Herr Ultimate Guard. Bitte schickt.
Hallo, Herr Ultimate Guard, ich brauche mal wieder ein paar Boxen.
Wenn Sie zuschauen, wo die Wahrscheinlichkeit ja wahrscheinlich bei 76% liegt, so wie der Dragon Shield Farbchemiker, dann hallo erstmal. Geben Sie uns bitte Deckboxen. Aber wir duzen uns ja, wir sind ja Magic-Freunde. Gib uns einfach ein paar Deckboxen. Wäre super.
Die Boulder mag ich auch sehr, sehr gerne. Als ich angefangen habe, tatsächlich ein bisschen mehr zu bauen, gefunden hatte, war beim großen A, waren so eine, ich glaube, die sind auch von Ultimate Guard, waren so eine großen Glasboxen. Beziehungsweise, ja. Die sind aus Plastik. Der Witz ist, die haben so einen schönen Trenner in der Mitte. Und dementsprechend passen da ideal wirklich 300 Kartendecks rein, wenn die gesleeved sind. Bin ich großer Fan von. Und ansonsten so ein kleiner Tipp, wenn man sich ein paar Booster noch von der Edition oder so kaufen möchte, gibt es diese wunderbaren Bundles. Und da drin ist immer, die sind haben eine schöne Größe für zwei Decks. Denn da drin ist auch immer so ein, ich versuche ihn mal rauszuholen.
Blüpp. Hier ist auch zum Beispiel einer.
So eine Box. Achso, einfach.
Du meinst das und die Trenner sind auch dabei.
Genau, die Trenner sind auch dabei. Dementsprechend, die passen da perfekt rein.
Fritz ist heute nicht da, aber Fritz hat, glaube ich, seine komplette Commander-Kollektion in diesen Fat-Box-Bundle-Boxen.
Yes.
Macht mein Bruder auch.
Ich habe auch davon, bevor ich jetzt umgeräumt habe, hatte ich auch ganz viel in denen.
Und nur, weil wir sie schon erwähnt haben, es passen auch ziemlich perfekt zwei Boulder von Ultimate Garter rein. Habe ich hier auch rumstehen. Okay.
Wir wollen wirklich das Sponsorship.
Die sind auch, die riechen nach, also gerade diese Umweltverträglichen, die riechen halt wie ein Buch. Und das ist immer geil, wenn Dinge wie ein Buch riechen.
Auf jeden Fall.
ich glaube aber, damit hätten wir es tatsächlich mit den Größten. Und Mut zur Lücke. Ich glaube, das Wichtigste wäre geklärt, was ihr zum Starten braucht. Nur mal kurz zum als Resümee. Ganz am Anfang halt für die Spielgruppensuche. Kontaktiert eure lokalen Spieler und Spielerinnen, FNM, Stores. Wenn das nicht möglich ist, geht online, FNM, WhatsApp, Gruppen oder Discord. Unsere Discord ist da immer bereit und dann wird halt auch sehr viel online gespielt. Decks haben wir schon mal zusammengefasst. Es gibt ein paar, die besser sind als andere. Da könnt ihr nochmal zurückgehen. Falls ihr die Möglichkeit habt, an einem Sealed-Event oder an einem Pre-Release teilzunehmen, beste Zeit einzusteigen und falls nicht, für Draft, Mut zur Lücke. Ihr könnt auch mit Magic Arena erstmal üben. Alte Jumpstart-Packs sind der zweitbeste Weg, einzusteigen.
Die mit dem Goblin und dem Hund.
Die mit den Goblin und den Hund. Und wenn ihr tatsächlich anfängt, Karten zu kaufen, dann auch gleich eine Packung Hüllen mit und vielleicht eine billige Playmat und ein paar Würfel.
Darf ich da noch kurz einmal ganz, ganz, ganz schnell einhaken, weil das ist ein Thema, was mir persönlich auch immer relativ wichtig ist. Mhm. Wenn man anfängt, setzt euch ein Maximalbudget und geht da nicht drüber. Denn wir haben das hier schon erwähnt, dass Magic ein sehr teures Hobby werden kann. Und gerade am Anfang hat man da vielleicht nicht so den Überblick für. Dementsprechend, und es kann tatsächlich sehr addictive werden irgendwann. Versucht euch zu zügeln, auch wenn es schön ist.
Und da noch kurz einhakend, wenn ihr die Person seid, die jemand anderen zu Magic gebracht hat, oder jetzt, wir sind ja hier bei Commander Kompass, jetzt speziell zu Commander, dann sagt der Person ruhig, wenn sie sagt, oh, ich hätte jetzt Bock, irgendwie ein Wheel-Deck mir zu bauen, weil man kann ja sich das anlesen im Internet und dann findet man das vielleicht cool, dann seid auch ruhig mal die Person, die sagt, ja, das ist eine sehr schöne Idee, aber du wirst extrem viel Geld da reinstecken müssen. Vielleicht machst du entweder was anderes oder du kannst ja auch erstmal mit Proxy spielen oder ich kann dir was ausleihen, aber seid ruhig auch mal der verantwortungsvolle Mentor, ähnlich wie bei Highlander, wo das Format ja auch mal herkam. Lasst nicht die Person direkt in das Schwert von einem anderen reinrennen, sondern seid ruhig mal der oder diejenige, die sagt, ja, das wird ganz schön teuer. Vielleicht hast du auch an einer Budgetlösung Spaß, bevor du jetzt da 350 Euro reinbutterst.
Freunde lassen keine Freunde Storm spielen.
Ja, so. Das ist es. Das ist die Essenz des Ganzen. Richtig.
Aber jetzt, wo wir dann am Ende angekommen sind, haben wir wie immer eine Karte der Woche, die vielleicht vielen Neueinsteigerinnen eben noch nicht bekannt ist.
Sie wurde lange nicht mehr geprintet, ne?
Nee.
Die Karte der Woche, die ich mitgebracht hatte, hat einen sehr emotionalen Wert für mich. Es ist nämlich das Thorn Elemental. Ich weiß jetzt nicht, wann es das erste Mal geprintet wurde, aber ganz besonders aus der 7. Edition für mich. Denn das war die Karte, die mich zu Magic gebracht hat. Denn ich hatte das mal auf dem Schulhof gesehen bei zwei Freundinnen in der 5. Klasse damals. Und einer hat dieses Dorn-Elementar gespielt. Und ich war absolut geflasht davon, wie geil das aussah. Gerade diese 7. Edition mit diesem leichten Afterglow von den Augen auch, von diesen quellengrünen Augen. Das ist halt, was man in der 5. Klasse irgendwie sieht und denkt sich, boah, geil. Und mal ganz davon abgesehen, ich hatte jetzt, wenn diese Folge online geht, wenn ich denke, dass sie online geht, ist die letzte Folge, die ich gemacht habe, eine Tierlist für Timmy Commander, für EinsteigerInnen. Und ich finde, das Dorn-Elementar ist eine fantastische Karte für Leute, die neu mit Magic anfangen, die gerade auf diesen Timmy-Ding, auf diesem, ich will große Kreaturen spielen und ich will sehr dolle hauen, die da super, super für ist. 7 Mana ist natürlich eine Menge, aber es ist halt auch noch so flavorful. 7 Mana, 7-7, das spricht sich so schön. Und dass man dann natürlich auch noch durchboxen kann, ohne dass es irgendwie Sinn macht, geblockt zu werden. Ich liebe das Teil. Und dann natürlich aus der 7. Edition ist einfach für mich fantastisch.
Ich finde auch, das ist einfach, ja, es ist grün, 7-7 für 7. Es hat auch, gerade weil wir bei Einsteigern sind, es hat eine coole Sache, die nicht auf vielen Karten draufsteht, aber die trotzdem lustig ist, wenn sie dann mal resolved. Also die hat diesen Aha-Faktor. Und ich, zu dem Artwork muss ich sagen, ich finde das geil, das, was du jetzt hattest, aus der 7. Edition gibt es tatsächlich nur einmal, dann hat Dominaria hat noch ein anderes und alle anderen haben so ein Wickermann-Artwork, wo ich immer sofort an Nicolas Cage denken muss, der ruft, dass man bitte nicht die Bienen
Not the bees.
Ihm antun soll. Aber coole Karte, ich mag die eigentlich auch. Und die ist auch eigentlich nicht schlecht, die ist jetzt nicht übertrieben geil, aber schlecht ist sie auf keinen Fall.
Frage ist halt immer, wen gibt mir solche Karten in die Hand? Weil die ist tatsächlich ein bisschen brechbar, dieser Effekt. Mit Doppelungseffekten und dann greift er einmal an und haut unblockbar mehr oder weniger 40 Schaden ins Gesicht.
Aber ist auch für Anfänger ein schöner Effekt, wenn man es schafft, das hinzukriegen.
Und ich glaube, damit Commander Amateur wurde bereits vorgestellt. Die Links zu ihnen findet ihr in den Beschreibungen, auch zu Twitter. Twitter von uns ist @edh_kompass. Dann sind wir noch aktiv auf unserem Discord, wie wir schon erwähnt haben. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Ressourcen. Natürlich subscriben, liken, den ganzen YouTube-Kram.
Ja.
Ring the bell!
Klickt alles an, was ihr seht.
Außer nein, Report.
Keine anderen Videos. Genau.
Gut, genau. Das klickt bitte nicht an.
Und in dem Fall würde ich sagen, hat's es. Wir sind Fette. Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen. Und ich bin immer noch beschissen in Autos nach 108 Folgen.
Tja, passiert.
Einen schönen Tag.
Ich bin auch nicht so gut drin. Macht's gut. Tschüss. Spielt viel Boros. Ciao.
Greift die Bienen nicht an. Die Bienen sind
not the bees. Not the bees.